1. Korinther Kapitel 14 vor Augen. Und ich denke, dass wir ab Vers 1 nach einer kleinen Einführung anfangen, uns zu betrachten. Zu Beginn möchte ich nochmal auf die Gaben des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes hinweisen. Der Vater hat Gaben gegeben. Der Vater hat alle Gaben in Adam hineingegeben, alle Gaben. Und alle Nachkommen Adams sind mit diesen Gaben gesegnet gewesen und immer noch gesegnet. Nur der Teufel hat es verstanden, durch den Sündenfall diese Gaben für sich zu benutzen. Die Gaben des Vaters. Aber die sollen auch in uns wiederhergestellt werden. Und dafür hat Jesus seine Gaben, seine Dienstgaben gesandt. Dienstgaben, das sind die Gaben Jesu Christi. Das sind Menschen, Apostel nach Epheser 4, 11, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und in 1. Korinther Kapitel 12 werden uns noch weitere Dienstgaben am Ende des Kapitels noch weitere Dienstgaben genannt. Zum Beispiel die Dienstgabe der Heilungen. Also nicht Einzahl der Heilung, sondern der Heilungen. Für jede Krankheit hat Gott eine Gabe der Heilung. Und die Dienstgabe der Heilung oder der Heilungen trainiert genauso wie der Apostel, der Prophet, der Evangelist, der Hirte und der Lehrer jeden Einzelnen in der Gemeinde. Dass es nicht nur einen Heiler in der Gemeinde gibt, sondern dass jeder in der Gemeinde befähigt ist, zu heilen in Jesu Namen. Und dann wird dort noch die Dienstgabe der Regierung genannt, der Leitung in der Gemeinde. Jeder soll durch diese Dienstgabe befähigt werden, andere zu leiten. Wir sind, der Einzelne ist nicht unbedingt in jedem Moment hellwach, also kommt eine Leitung und sagt, hier geht's lang. Und der das vernimmt, denkt drüber nach, betet darüber und erkennt dann, ob diese Leitung, Hinleitung zu etwas von Jesus ist. Und dann gibt es da noch die Dienstgabe der Zungenrede. Ich habe den Eindruck, diese Dienstgabe habe ich, ja, weil ich, seitdem wir in der Gemeinde das Zungenreden praktizieren, ich habe immer wieder in mir das Verlangen, dass die ganze Gemeinde in Zungen redet und Gott mit der Zunge preist. Und deswegen machen wir das immer wieder. Ja. Die Initialzündung war vor 2000 Jahren. Da kam der Heilige Geist und da zündete es und die 120, die versammelt waren, fingen alle laut an, in anderen Sprachen zu beten. Und dann gingen die 120 laut betend in anderen Sprachen auf die Straße. Und da strömten die Menschen zusammen. Und die einen sagten, es war noch früh morgens, vielleicht 9 Uhr. Oh, die sind schon am frühen Morgen voll des süßen Weines und spotteten. Andere hörten, dass sie in ihrer Sprache Gott hochlobten und priesen. Und dann predigte Petrus verständlich und 3000 von den Anwesenden wurden gerettet, nahmen Jesus an und wurden gerettet. 3000. Der Apostel Petrus muss eine gewaltige Stimme gehabt haben. Ja, wenn da 3000 sind, plus die 120. Und ich denke, dass sich nicht alle bekehrten, dass noch viel mehr da waren, aber 3000 bekehrten sich. Und das Sprachenreden trug dazu bei, weil durch diesen hohen Lobpreis, durch diese Anbetung, wurde die Atmosphäre durch den Geist Gottes bestimmt. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, steht in Psalm 22, Vers 4. Gott wohnt, wo er wohnt, da thront er. Und wo er thront, da regiert er. Ja, dieses Beten in anderen Sprachen diente, dass die Atmosphäre verändert wurde, dass die Himmelsluft, jedenfalls dort, wo die, auf Zion waren die ja, ne, auf dem Regierungsberg Zion in Jerusalem, dass dort die Atmosphäre himmlisch wurde. So Beten in anderen Sprachen dient, dass die Atmosphäre sich verändert. Das können die bösen Geister überhaupt nicht ab. Ja, die wollen verstehen, was wir sagen und wollen ausspionieren, was Gott so wohl vorhat, um das zu stören. Und wenn wir in anderen Sprachen beten, dann geben wir auch Anweisungen den Engeln und dann wissen die nicht, was kommt, können sich nicht darauf einstellen, ja, und werden von den Engeln vertrieben. Halleluja. Also die Zunge, dieses Zungengebet, dieses, was für Verstandesmenschen überhaupt nichts ist, und die dann sagen werden, das grenzt an Verblödung, was babbeln die da rum, ja, verstehen es selber nicht und was soll das? Ja, aber sind Geheimworte, die aber die Engel Gottes, die gesandt worden sind, verstehen und die Atmosphäre wird geändert. Halleluja. Okay. So, das sind die Dienstgaben Jesu. Und die Dienstgaben sind Menschen, die sind ausgebildet, das sind Meister in ihrem Fach und bilden die ganze Gemeinde aus. Die Apostel machen die Gemeinde apostolisch, die Propheten machen die Gemeinde prophetisch, die Evangelisten machen die Gemeinde evangelistisch, die Hirten machen die Gemeinde hirtisch und die Lehrer machen jeden Einzelnen oder befähigen jeden Einzelnen zu lehren. Das sind dann keine Meister, aber es sind Gesellen. Ja? Nicht jeder ist dann eine Dienstgabe, aber der eine und der andere, der ausgebildet wurde, apostolisch, geht und wirkt apostolisch und gründet neue Gemeinschaften. Und vielleicht geht ein ausgebildeter Prophet mit, ist dann auch eine Dienstgabe in der neuen Gemeinschaft und ein Evangelist geht mit und ist dann auch, oder ein evangelistisch Ausgebildeter geht mit und wird dann in dieser neuen Gemeinschaft eine Dienstgabe als Evangelist. Leider haben wir es nicht geschafft, als Gemeinde in all den Jahren neue Gemeinschaften zu gründen, in den Orten um uns herum. Haben wir leider nicht geschafft. Okay, gut. Und dann gibt es da die Dienstgaben des Heiligen Geistes. Was heißt Dienstgaben? Die Gaben des Heiligen Geistes, Geschenke. Eine Gabe ist ein Geschenk. Und das sind drei Sprachengaben. Die Zungenrede, die in der Gemeinde dann ausgelegt werden muss. Das ist also die Gabe des Heiligen Geistes. Wenn wir zusammen in anderen Sprachen beten, dann ist das der Heilige Geist. Das ist nicht seine Gabe, sondern der Heilige Geist. Könnt ihr, wenn ich das so sage, da einen Unterschied erkennen? Der Heilige Geist ist es selber. Und eine von den neun Gaben, die der Heilige Geist gibt, ist das Zungenreden. Und wenn ein Zungenredner diese Gabe betätigt, dann muss diese Gabe, diese Zungenrede ausgelegt werden. Denn diese Gabe ist für die Gemeinde, damit die Gemeinde versteht, was Gott ihr sagen will. Und das geschieht dann durch die Auslegung. Und ich habe lange gefragt, warum kann nicht einfach ein Weissagender, ohne dass vorher in Zungen geredet wird, prophetisch reden? Und ich meine, die Antwort erhalten zu haben. Und die Antwort ist, so manches Wort Gottes schwebt über der Gemeinde, aber dringt nicht durch. Und wenn in der Zunge gesprochen wird, was geschieht dann? Dann wird der Weg freigemacht für das Wort Gottes, was nicht durch irgendjemanden geweissagt werden konnte, weil noch nicht die Freiheit dazu da ist. Was habe ich gesagt?
Mein ist die Macht, mein ist die Kraft und mein ist die Herrlichkeit.
Amen. Ja, also das macht doch irgendwie Sinn, ne? Dass diese Worte, die schlagen eine Bresche für das verständliche Wort Gottes. Und wisst ihr, die Prediger, die vorher viel in anderen Sprachen beten, bevor sie predigen. Ja, wir haben vorhin viel in anderen Sprachen gesungen und ich merkte, dass ich aufgebaut wurde und ich merkte, dass Freiheit für mich gegeben wurde, das Wort zu sagen, was der Herr heute durch mich uns sagen will. Ja, das ist wie Freiraum machen für das verständliche Wort Gottes. Also die Zungenrede als Gabe, die Auslegung der Zungenrede und dann die Weissagung, also eine prophetische Rede. Das sind die drei Sprachengaben. Und dann gibt es die Gabe der Geisterunterscheidung, die Gabe der Weisheit, nicht Weissagung, sondern der Weisheit und der Erkenntnis. Weisheit ist die Richtung angeben, Weisung. Da geht's nach Hannover, das ist eine Weisung, ne? Weisheit. Unter anderem will ich jetzt nicht weiter darauf einsteigen. Erkenntnis ist, wenn man erkennt, was in dem Moment der Geist Gottes will oder wenn etwas anderes blockiert, dass man erkennt, wogegen man beten sollte, um diese Blockade zu lösen. Oder Erkenntnis, haben wir oft gesehen, Karin und ich, wie Prediger gesagt haben, hier ist jemand, der hat die und die Krankheit und der Herr möchte dich jetzt heilen. Wo ist die Person? Erkenntnis. So, jetzt haben wir schon 6 Gaben des Heiligen Geistes aufgezählt und jetzt kommen noch 3. Die Gabe der Heilungen, die Gabe des Glaubens und die Gabe, Wunder zu tun. Und wisst ihr, der Zündschlüssel, damit diese Gaben in Gang kommen, diese Gaben betätigt werden können, zur Wirksamkeit gelangen durch Gebet, ist wiederum das Beten in anderen Sprachen. Das Preisen, das Loben, das Anbeten des Herrn in anderen Sprachen. Das ist der Türöffner für die weiteren Gaben. So, und das ist die, wie soll ich sagen, Sprachenreden als Türöffner ist, man denkt, das ist doch nichts. Ich mache heute mal meinen Mund nicht auf, was soll das schon wieder? Warum soll ich hier jetzt wieder in anderen Sprachen irgendwas sagen? Gott, du bist doch Gott. Nein, er hat diese Gabe, die der Heilige Geist selber ist, also nicht die Gabe des Heiligen Geistes als Sprachenreden, sondern der Heilige Geist selber hat diese, ist diese Gabe, um unseren Verstand zu demütigen. Und dem Demütigen gibt Gott Gnade. Das heißt also, dieses Beten in anderen Sprachen, was für die Welt nichts ist, hat Gott gegeben, um die Türen zu öffnen für die anderen Gaben. Es gibt Ausnahmen. Ja. Als das Sprachenbeten in den Jahrhunderten nicht so einfach verloren gegangen ist, überdeckt worden, hat keiner mehr dran gedacht, an das Beten in anderen Sprachen, hat Gott auch anders gewirkt. Aber er möchte, dass wir diesen Weg gehen, und das wollen wir, und ich werde dafür sorgen, solange ich hier bin, dass wir immer wieder in anderen Sprachen beten. Und wenn der Heilige Geist dich antippt zu Hause und dich daran erinnert, in anderen Sprachen zu beten, tu es, denn jedes Wort birgt in sich einen Sinn und die Kraft, diesen Sinn zu verwirklichen. Das heißt also, Kraft wird für dich freigesetzt. Und du stellst dich dann unter die Führung des Heiligen Geistes. Denn die Zunge ist ein kleines Glied, aber das, was die Zunge sagt, führt den ganzen Menschen. Ja, du wirst geführt vom Heiligen Geist, wenn du in anderen Sprachen betest. Und wunderst dich, dass du auf einmal zum Segen geworden bist. Der Heilige Geist hat dich dahin geführt und dich befähigt, dieser Segen zu sein. Gut, jetzt habe ich die Gaben des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes uns nochmal vor Augen geführt. Und jetzt lasst uns mal sehen, ich fange einfach an, ja, 1. Korinther Kapitel 14. Wir müssen nicht das ganze Kapitel jetzt durchbekommen, dann würden wir vielleicht hier um 12 noch zusammen sein. Aber ich fange einfach mal an, Vers 1. Strebt nach der Liebe. 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 1. Korinther 13 spricht ja von der Liebe. Und es gibt diese drei Arten von Liebe. Ja, wir haben einen Körper, wir haben eine Seele und wir sind aus Gott geboren, also sind wir Geist geworden. Und so gibt es die drei Arten der Liebe: die körperliche Liebe, die seelische Liebe, Bruderliebe oder die Liebe des Vaters zum Sohn oder die Liebe des Sohnes zum Vater und die Liebe Gottes, Agape genannt. Wir müssen wissen, dass die Liebe Gottes immer in unserem Leben eine Entscheidungssache ist. Wenn ich mich entscheide, nach dem Wort Gottes zu handeln, das hat erstmal überhaupt nichts mit Gefühl zu tun, wenn ich mich entscheide, nach dem Willen Gottes zu handeln, dann bin ich in der Agape. Und die Agape bewirkt, dass meine Seele eingestimmt wird mit der Agape, dass sie auch Gefühle der Liebe bekommt. Aber die sind nicht immer sofort da. Das ist wichtig zu wissen. Aber die Entscheidung zu tun, was Gott sagt, das ist Agape. Und wenn ich das dann tue, dann war ich in diesem Tun in der Agape. Ich bin mal von der Gefühlsagape überrascht worden, war kein großes Ding. Ja, es stand mal hier vor unserem Parkplatz ein großer LKW mit Ukraine-Kennzeichen oder Polen, ich weiß es nicht mehr genau. So, und ich war in Bras. Und dann kam ich und dann war der Fahrer da und dann sah ich ihn und dann kam so eine Barmherzigkeit über mich, ja, sodass ich aufgrund dieser Barmherzigkeit, dass ich ihn mochte, ja, das war ein Gefühl, zu der richtigen Entscheidung geführt wurde und in der Agape war und ihn nicht angemacht habe. Und er hat mir schon gleich gesagt, ich fahre gleich weg. Und ich meine, es ist okay. Also es kann sein, dass man noch gar keine Gefühle hat und der Geist Gottes hilft nach dem, was Gott will, zu handeln. dann wird man mehr und mehr auch in der Gefühlswelt umgeändert werden und in Übereinstimmung gebracht werden mit gefühlsmäßig mit der Agape, sodass man mit Gefühl in Übereinstimmung mit der Agape zur Handlung kommt. Aber wenn du gerade mal kein Liebesgefühl hast, es ist wichtig, dass du nach dem Willen Gottes in der Situation handelst. Ich meine, Jesus hat im Garten Gethsemane gesagt, Vater, die Frage, kann nicht dieser Kelch an mir vorübergehen? Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Er wollte den Willen des Vaters tun. Er wollte in der Agape bleiben. Und dann hat er sich ans Kreuz schlagen lassen. Und hat gerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich meine, das Blut floss aus ihm heraus. Und im Blut ist die Seele. Und die Seele ist diejenige, in der wir Gefühle haben. Und das Blut floss aus ihm heraus. Weiß nicht, wie viele Gefühle er noch hatte dann. Aber er hat sich entschieden, ich will den Willen des Vaters tun und nur der Wille des Vaters soll geschehen mit meinem Leben. Und er blieb in Agape. Und dann musste er sich von Agape trennen, von der Liebe Gottes. Und er identifizierte sich mit uns Sündern, und hatte in dem Moment überhaupt keine Agape mehr. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Da war er ohne Agape, ohne die Liebe Gottes. Einsam, allein, so wie jeder Mensch ohne Gott. Und das war das Schlimmste für ihn. So, damit wir, er hat das gemacht, damit wir jetzt wieder mit unserer Seele, in der Seele, Gefühle, Verstand und Wille in Übereinstimmung kommen mit Agape. Und wir sollen danach streben. Das heißt also, wie strebt man danach? Ich lese das Wort Gottes. Ohne das Wort Gottes erfahren wir keine Liebe Gottes. Ohne Liebe Gottes erfahren wir kein Wort Gottes. Gottes Liebe hat uns zum Wort Gottes geführt und das Wort Gottes führt uns wieder zur Liebe. Ohne Wahrheit, na, was war zuerst? Das Huhn oder das Ei? Gott ist Liebe, aber Gott ist auch die Wahrheit. Warum sage ich es jetzt? Ohne Liebe keine Wahrheit oder ohne Wahrheit keine Liebe? Beides ist richtig, ja. Die Liebe Gottes führt uns in die Wahrheit. Ist das nicht super? Und bewirkt, dass wir die Wahrheit erkennen. Und erkannte Wahrheit durch das Wirken des Heiligen Geistes setzt uns frei. Okay, das Wort Gottes. Lesen, drüber nachdenken, über das Wort Gottes beten, das Wort Gottes proklamieren, das bewirkt, dass die Agape in unserem Leben mehr und mehr sich durchsetzt und unsere Seele einnimmt. Dann natürlich für diese Agape beten, dass sie unser Leben bestimmt, dass wir Gott bekunden. Ich will in der Agape sein. Ich glaube, wenn wir nachgucken würden im Griechischen, würde da Agape stehen für Liebe. Ja? Danach streben, dass wir, Herr, ich will deinen Willen tun. Wenn ich das so bete, dann bekunde ich damit, dass ich in der Agape sein will, in der Liebe Gottes. Und bekunde damit, dass ich danach strebe, da drin zu sein. Aber dann sagt er, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Bemüht euch. Beten ist manchmal wirklich eine Mühe. Und schon im Vorfeld wird man abgeschreckt und zu Hause fällt einem alles Mögliche ein, was noch getan werden muss. Und umschifft die Zeit, wo man Zeit hätte zu beten. Aber es musste ja auch gemacht werden. Also ich bete zu Hause nicht in der Weise, wie ich im Wald bete. Zu Hause würde ich an dies und das und jenes denken und wenn ich mal gerade nicht dran denke, klingelt das Telefon. Zu Hause ist Ablenkung. Ja, und im Wald, die Vögel zwitschern im Sommer oder im Frühling. Manchmal stört es, wenn es regnet oder ein kalter Wind kommt. Aber meistens kann ich im Gebet auf diesem Spaziergang im Wald durchziehen und beten. Bemüht euch um die Gaben des Geistes. Also, es ist mit Mühe verbunden an die Gaben des Geistes, obwohl es Geschenke sind. Die einen bemühen sich und fasten, ja, um zu bekunden, ich will in den Gaben gehen. Jeder Mensch ist krank, ich kann das nicht mehr, es ist schrecklich, wenn plötzlich jemand die Diagnose gestellt bekommt, Krebs. Es ist schrecklich. Und so viele leiden an diese oder jene Krankheit. Alleine hier in unserer Gemeinde, ja. Und ich gehe davon aus, ich nehme mich da nicht von aus, dass jeder an irgendetwas leidet. Einer Krankheit. Jeder Mensch und selbst Christen, aber es soll nicht so sein. Bemüht euch. Karin, wir müssen noch mehr herausfinden, welche Mühe wir uns machen müssen, um dahin zu kommen, dass nicht hin und wieder mal jemand geheilt wird, wenn wir beten, sondern dass das am laufenden Meter geschieht. Weil da sind so viele krank. Man braucht nur durch Rinteln gehen oder im Geschäften, alte Leute. Ja, man sieht, dass sie gezeichnet sind, krank sind. Und wenn diese Gaben durch uns wirksam werden würden, ich gehe davon aus, dann brauchten wir noch nicht mal die Leute fragen, ob wir für sie beten dürfen. Der Petrus ging in Jerusalem, ja, und alleine sein Schatten, als er vorüberging, bewirkte, dass die Kranken geheilt wurden. Und die Leute fragen sich, was war das denn? Oh, es ist nicht mehr da, was mir Schmerzen bereitet hat. Als der oder die an mir vorüberging, irgendwas geschah da. Wir wollen diese Gaben, ja? Nicht nur die Gabe der Heilung, sondern auch der Wunder. Und die Gabe des Glaubens wird zusammen mit diesen drei Gaben genannt. Heilung, Glauben und Wunder. Ja, wir brauchen zu dem normalen, für uns gegebenen, gewachsenen Glauben aus Gott, benötigen wir noch die Gabe des Glaubens. Und die wird wirksam in bestimmten Situationen durch den Heiligen Geist. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Aber du hast doch gerade davon gesprochen, dass wir unbedingt die Gabe der Heilung benötigen. Und der Apostel Paulus schreibt, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Ja, durch die prophetische Rede gibt der Geist Gottes Weisung. Ja, wer dran ist, für den man gerade beten soll. Es ist nicht immer in jedem Moment dran, dass man für jemanden betet. Wir haben ja vor Jahren, haben wir uns mal hier schon 15, 20 Jahre her, ein Video angeschaut über einen Prediger in Nigeria, ne? Laos heißt die Stadt dort. Bei dem wurden die Kranken gesund, heftig krank. Da kam einer mit Parkinson, der schüttelte so heftig und der Evangelist, der Prediger, der kam auf dieses Gelände mit Parkinson, wurde dahin geführt und es waren immer Kameras, Menschen mit Kameras unterwegs. Und er ist nicht sofort zu dem hin, um für den zu beten. Und in der Nacht kam er dann und betete für ihn und er wurde sofort geheilt von Parkinson und zitterte nicht mehr. Vielleicht sollten wir dieses Video uns nochmal anschauen hier. Ja? Also heftige Krankheiten wurden geheilt. Leute, die gekrochen kamen und nicht gehen konnten, nur auf dem Popo hingerutscht sind, standen auf. So, der kam nicht sofort, auch nicht zu anderen, die auf dieses Gelände kamen, sondern Jesus zeigte ihm, was er machen sollte. Von dem habe ich zum ersten Mal den Satz gehört, als er gefragt wurde, wie er denn heilt, wie er das denn macht. Und er hat gesagt, ich gehe in dem, was Jesus macht. Und alles hat seine Zeit. Ich gehe in dem, was Jesus macht. Das heißt also, Jesus sagte ihm, jetzt geh zu dem Parkinson-Kranken. Und dann ist er dahin gegangen. Also ist in dem gegangen, was Jesus macht, was Jesus machen wollte. So, und da will uns der Heilige Geist auch trainieren, dass wir genau wissen, zu wem wir wann hingehen oder bereit sind, für die Person zu beten. Alles hat seine Zeit, so steht es im Prediger. Jedes Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. Also ich gehe davon aus, dass die Gabe der prophetischen Rede Weisung gibt oder aufbaut, damit man wieder ermutigt ist, zu gehen und für Kranke zu beten. Geh jetzt, kann der Heilige Geist durch Weissagung sagen. Ja, geh jetzt, jetzt. Jetzt geh zu der Person und bete für sie. Wie geht's weiter? Vers 2. Also die Gaben wirken zusammen. Und es soll so in der Gemeinde sein, dass einer die prophetische Rede gibt und der andere hat die Gabe der Geisterunterscheidung und sagt, da ist der Geist, der versucht, das zu hindern, dass die Heilung bei dem durchkommt, dann wirkt die Gabe des Glaubens und mit der Gabe des Wunders zusammen. Und dann geht die Person mit Glauben, mit Wunder und betet für den Kranken und der Kranke oder die Kranke wird sofort gesund. Die weiß, dass die Gabe der Weisheit wirkt mit, sagt jetzt, geh in die Richtung. So und in der Gemeinschaft hat der eine die prophetische Rede, der andere hat für die Situation die Gabe der Geisterunterscheidung und sagt, welcher Geist da versucht, dem zu widerstehen. Ein anderer sagt, gibt die Weisung, jetzt geh dahin, dort ist die Person. Und wiederum ein anderer ermutigt im Glauben. Ja, und eine Person oder zwei gehen hin, legen die Hände auf oder auch nicht oder sprechen nur ein Wort und die Person wird gesund. Also die Gaben wirken zusammen. So soll es sein, dass die Gemeinde so lebendig ist, dass der Geist Gottes eine Harmonie vorfindet, die er natürlich vorher selber hervorgebracht hat, dass die Gaben durch Menschen zusammenwirken, das geschehen kann, was Gott will. Ja? So. Ich denke, es geht in diese Richtung. Der das Geschenk der Heilung vom Heiligen Geist weitergibt, ist nicht mehr als der die Weis, die prophetische Rede gibt, damit er ermuntert ist, das zu tun. weil die prophetische Rede ist sozusagen das Wort, was der prophetische Redner gibt, damit derjenige, der die Gabe der Heilung hat, motiviert wird, zu gehen zum Beispiel. Ja? Und wenn die prophetische Rede vorher nicht gesprochen worden wäre, wäre der mit der Gabe der Heilung oder der, wo gerade der Heilige Geist die Heilung durchwirken will, nicht angespornt worden. So, und noch etwas. In jedem von uns ist der Heilige Geist, die wir an den Namen Jesus glauben. Und der Heilige Geist gibt die Gaben. Das heißt also, mal wirkt er durch dich eine prophetische Rede, mal wirkt er durch dich eine Zungenrede, eine Auslegung, mal die Unterscheidung der Geister, mal die Weisheit, mal die Erkenntnis, mal die Heilung, mal den Glauben, mal das Wunder. Nun, auf der anderen Seite müssen wir aber wissen, dass er Menschen auserwählt haben, durch die er bestimmte Heilung beständig wirken will. Und nicht unbedingt, dass derjenige, der ist, der prophetisch immer redet. Ja, also es gibt, also jeder soll alles haben, aber der Geist Gottes hat einige, durch die er mit einer Gabe besonders immer hindurchwirkt. Okay, verstanden? In der Vergangenheit wurde immer gepredigt, einer in der Gemeinde hat die Gabe der Heilung, ein anderer hat die Gabe der Prophetie, ein anderer hat die Gabe der Wunder. Nein, der Heilige Geist ergibt, wie es die Situation erfordert. Ja, so habe ich das verstanden. Lest 1. Korinther Kapitel 12, da steht, dass der Geist gibt, wie es benötigt wird, mit meinen Worten. So, wie geht's weiter? Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. So, wer in Sprachen betet, ist ein Geheimdienstler, ist ein Agent Gottes, der Geheimnisse spricht. Und dieses Wort Geheimnis oder geheim, da steckt drin, geh heim, geh nach Hause, geh heim. Wo führt uns der Heilige Geist hin? Wenn wir nach Hause. Und auf dem Weg nach Hause haben wir dies und das und jenes noch zu erledigen. Denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Das sind auch Anweisungen an die Engel. Ja, das sind Geheimnisse. Gott sendet bestimmte Engel, die diese Geheimnisse verstehen und aufgrund dieser Worte tätig werden sollen. Und wir verstehen es nicht, es sei denn, er gibt uns da Einblick. Es sei denn, er gibt uns Einblick. Und die Mächte der Finsternis, wie ich vorhin schon sagte, verstehen es auch nicht. So, hier spricht der Apostel Paulus vom Heiligen Geist selber. Der wirkt, wenn wir zusammen oder wenn du alleine zu Hause in anderen Sprachen betest. Du sprichst nicht für Menschen, sondern für Gott. Und wenn die Gabe des Heiligen Geistes zum Zuge kommt, dann spricht dieser Gabenträger zur Gemeinde, zu Menschen. Und das muss ausgelegt werden. Aber sehen wir hier, denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Wenn wir hier zusammen alle in anderen Sprachen beten, reden wir für Gott. Weiter. Vers 3. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Das ist der Start. Prophetische Rede nennt man auch Weissagung. Und das soll geschehen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Damit beginnen wir. Wir fangen nicht an mit der prophetischen Rede. Also, Alexandra, Freitagmittag, nächste Woche auf dem Marktplatz, da kommt einer mit einem grünen Hemd von der Weserstraße her und den sprich an und erzähl ihm von Jesus. Also das ist dann schon tiefgehende, weitergehende prophetische Rede. Aber lasst uns doch erstmal im Sandkasten anfangen mit Prophezeien. Ja, das ist ganz einfach zur Erbauung, Ermahnung und zur Tröstung. Ermahnung vom griechischen Wort her ist auch Ermunterung. Das ist ganz einfach, das wagt man ja kaum zu sagen, weil das so einfach ist. Der Herr sagt, Danitzer, Jesus liebt dich. Hab keine Sorge, er sorgt für dich. Er hat für dich gesorgt und er sorgt weiterhin für dich. Er macht alles gut und richtig für dich. Öffne weiterhin deinen Mund und verkündige das Evangelium. Es ist mein Wort und du sehst es in die Herzen derer, denen du es sagst, und ich will dieses Wort lebendig machen in ihnen. Was war da drin? Trost, Jesus liebt dich, er kennt dich, er weiß, wie es dir geht, er hilft dir. Hab keine Angst, mach dir keine Sorgen. Ermunterung, ich habe jetzt nicht die Ermahnung hervorgeholt. Ja, habe ich doch. Du warst ja mal wieder woanders. Ne? Aber warst du im Geist? Hast du es mitgehört auf dem Klo? War an? Ja, warst ja doch da. Okay. Ja, und Erbauung, ne? War doch irgendwie alles drin. Ne? Und ich habe mir das vorher nicht auswendig gelernt, dass ich ihr das sage, sondern ich habe den Schritt gemacht. Ich wusste nicht, was ich, außer mit Tröstung, ich liebe dich, das war sozusagen das Einstiegswort, mit dem ich angefangen habe. Und dann schob der Heilige Geist nach. Ja, wenn du weißt, das Wort Gottes ist in mir, das ist so wie, du kannst schwimmen, wenn du schwimmen kannst, und du gehst ins Wasser und denkst gar nicht drüber nach, huch, kann ich jetzt schwimmen oder nicht, sondern du weißt es. So und so sollen wir uns gegenseitig erbauen, ermuntern, in Klammern manchmal ist ermahnen angesagt, und trösten. Damit starten wir. Wie gesagt, das sind Sandkasten, Spielzeuge. Aber wir lernen dadurch und wir öffnen uns für den Fluss des Geistes. Und irgendwann sehen wir und wissen uns, sind ganz sicher, Alexandra, nächste Woche Freitagmittag, alles klar. Ja, wir reden nachher noch, ne? Das war nur, um es klar zu machen, dass, ich meine, wir hatten hier vor 20 Jahren eine Prophetin, Sharon Stone, und die hat uns ins Prophetische geführt, in das Weissagen und hat auch alles genau erklärt. Ja, und hat gesagt, stellt euch mal jetzt alle in einer Reihe euch gegenüber, ja, und es war eine ganz lange, waren sogar drei Reihen, glaube ich, ne? Und zwei sollten sich gegenüberstehen. Und dann hat sie genau erklärt, was wir sollten uns gegenseitig so das sagen, wie ich es Danitzer gegenüber gesagt habe. Erst in anderen Sprachen und dann der erste eine und das, dann der andere. Wer war dabei? Gibt's, ja, du warst dabei. Ja, Danitzer. So, und wisst ihr, was wir hinterher gehört haben? Sowas wie Freitagnachmittag. Noch andere Sachen. Die haben sich nicht daran gehalten. Man fängt doch an zu üben, erstmal mit dem Einmaleins, ne? Was Mathematik betrifft. Und 1 plus 1 ist 2 und 1 und 2 ist 3. Man fängt so an zu üben. Und unserem Daniel wurde gesagt, ich habe das Wort der Erkenntnis, du hast jemanden mal in der Schule ein Lineal weggenommen und und habe ich nicht gemacht. Anstatt zu sagen, auch dich liebt Jesus. Du bist angenommen. Fühl dich nicht abgelehnt. Der allmächtige Gott hat dich angenommen. Und er trainiert dich jetzt, er bildet dich aus, dass du vielen Menschen helfen kannst, die Wahrheit zu kennen. Das ist wieder Erbauung, Ermunterung und Trost. Oh, Trost, auch er hat mich auch erwählt, dass ich das Wort Gottes weiter sagen kann. Ja, und ich wünsche mir, dass wir einfach, vielleicht können wir das nachher auch hier in der Runde einfach mal, du musst das nicht, aber wenn du lernen willst und im Sandkasten ein Kuchen backen willst, bist du gleich herzlich dazu eingeladen. Es ist doch so einfach. Mich hat immer das Einfache abgehalten, das zu tun. Und mit der Stimmung, das weiß doch jeder. Aber Worte haben Kraft. Und in dem Moment gesagt, hat das eine Kraft, die den anderen erbaut, ermuntert oder tröstet. Darum geht es doch. Auch wenn der Zuhörende das schon 10.000 Mal gelesen hat und genau das weiß, aber es ist die Rede des Heiligen Geistes in dem Moment zu der Person, zu der gesprochen wird. So, und das hat der Heilige Geist zu dir gesagt, als ich das sagte. Ja, der Heilige Geist hat nicht das gesagt, was ich zu Alexandra gesagt habe. Das war ein Beispiel, ne? So, wie geht's weiter? Vers 4. Erste Korinther 14, 4. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wenn du in Zungen redest, dann kommt Kraft in dein Leben. Energie. Du erbaust dich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Also wenn wir hier alle zusammen in anderen Sprachen beten, dann erbaut sich jeder Einzelne selber in diesem Sprachengebet. Mein Sprachengebet erbaut mich, wenn wir alle zusammen in anderen Sprachen beten. Und dein Sprachengebet erbaut dich. Und wenn wir alle erbaut sind, dann erbauen wir uns gegenseitig durch prophetische Rede, verständliche prophetische Rede. Wenn wir in Zungen beten, dann ist das eine unverständliche prophetische Rede. Vers 5. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet. Der Apostel Paulus würde das nicht sagen, wenn Gott das nicht wollen würde, dass alle in Zungen reden. Alle, das ist der Wille Gottes. Sonst würde der Apostel Paulus das nicht sagen. Der würde sagen, ja, es wäre schön, wenn alle in Zungen beten könnten, aber es ist von Gott nicht so angesagt. Und von daher, wenn du nicht in Zungen betest, dann gib dich damit zufrieden. Nein, nein, alle 120, die versammelt waren, fingen an, in anderen Sprachen zu beten. Und alle in Caesarea, bei dem Hauptmann Cornelius, und seiner Familie und seinen Bekannten und Verwandten, und vielleicht waren Soldaten aus seiner Hundertschaft oder wie groß nun das Gefolge eines Hauptmanns war, müsste noch herausgefunden werden. Die waren versammelt und Petrus predigte und da fiel der Heilige Geist und alle fingen an, in anderen Sprachen zu beten. Nicht nur zwei, drei, sondern alle. Und dann hat er noch, der Heilige Geist, durch die Sprachenredner, die Predigt des Apostel Petrus unterbrochen. Die Welt kann den Heiligen Geist nicht empfangen, hat Jesus gesagt. Und von daher gehe ich davon aus, dass durch die Predigt des Petrus alle sich geöffnet haben für Jesus und in ihrem Herzen gesagt haben, ja, Jesus, ich will dich, ich will die Rettung, komm. Und dann fiel der Heilige Geist. Die bekehrten sich, ohne dass sie zum Bekehrungsgespräch gebeten wurden. Die bekehrten sich und die mussten dann nicht noch extra behandelt werden. Die wurden gleich erfüllt mit dem Heiligen Geist. So, und das wünsche ich mir, dass sowas wiederkommt. Aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könnt, ja, innerhalb der Gemeinde. Das heißt also, alle, ein jeder in der Gemeinde soll prophetisch reden. In Zungen beten, prophetisch reden. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Also der Zungenredner ist, oder die Zungenrede, ich will das mal so formulieren, ist die geringste Gabe. Aber die geringste Gabe, und ich habe das vorhin schon mal gesagt, die geringste Gabe ist der Schlüssel für alle weiteren Gaben, dass sie in der Gemeinde getätigt werden und dann natürlich auch außerhalb zur Wirkung gelangen, außerhalb der Gemeinde. Also der prophetische Redner ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde. Noch weiter? Mal sehen, was kommt bei 6. Vers 6. Nun aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder Prophetie oder der Lehre? Was wäre ich euch nütze? Jetzt maschmisla bahakian tempoko. Nakimani shebakahadika moslibas yon tempologuski. Ah, das waren Worte wirklich. Es waren Worte Gottes, aber ihr habt nichts verstanden. Und da brauche ich jetzt auch keine Auslegung, weil das war meine Rede zu Gott. Ja? Also wenn ich, es ist mir einfacher, in Sprachen zu euch zu predigen. Weil da stimmt alles. Aber ihr habt nichts davon. Ihr sitzt nur da und wundert, oh, was hat der für eine Sprache? Ja, gehen auch Kraftwirkungen von aus, von den Worten. Aber euer Verstand bleibt leer. Und deshalb hat Paulus an einer bestimmten Stelle gesagt, im 1. Korinther 40, ich will lieber 5 Worte verständlich zu euch reden, als 1000 Worte in anderen Sprachen. Weil wahrscheinlich haben die Korinther angefangen, sich gegenseitig in anderen Sprachen anzupredigen. Und von daher musste er da dann erstmal einen Riegel davor schieben. Und ja, und da haben dann ganz weise Christen draus gemacht, also in der Gemeinde kein Sprachenreden mehr. Ne? Weil Paulus hat ja gesagt, lieber 5 Worte verständlich als 1000 in anderen Sprachen. So, und wenn wir jetzt weitergehen, und ich möchte jetzt aber schließen, dann lesen wir noch, wie soll es denn nun sein? Wir wollen beten in anderen Sprachen, im Geist. Also beten im Geist ist beten in anderen Sprachen. Das ist wichtig zu wissen. Das steht da in 1. Korinther 14. Lest euch den dieses Kapitel nochmal durch. Und ich will singen im Geist, also in anderen Sprachen, aber ich will auch verständlich beten und verständlich singen. Also beides. Amen. Das war's für heute Abend. So, und hilf, Heiliger Geist, dass wir es behalten und dass wir da drin zu Hause sind, was wir heute gehört haben. Und hilf uns bitte, dass wir anfangen, prophetisch zu reden. Ja, bei mir war es die Hemmschwelle, das ist so einfach. Die wissen das doch alle und das brauche ich jetzt nicht sagen. Bitte hilf, dass so etwas überwunden wird und dass wir anfangen, uns gegenseitig mit prophetischer Rede zu erbauen, zu ermuntern, wenn es sein muss, zu ermahnen und zu trösten. Amen.